Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und für Sie am Mikrofon Stefan Heinlein. Willkommen zu dieser Sendung. Der EU-Gipfel ist in der Verlängerung. Seit heute Mittag sind die europäischen Staats- und Regierungschefs erneut auf dem Brüsseler Spielfeld. Doch auch in der Nachspielzeit gibt es bislang keine Entscheidung. Noch ist nicht klar, wer künftig der neue Spielführer der EU-Kommission werden wird. Es gibt viele spannende Gerüchte. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten Peter Kapern ins Ratsgebäude und anschließend zu Bettina Klein nach Straßburg. Dort hat sich heute nämlich das EU-Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung versammelt. Außerdem unter anderem Informationen zur neuesten Entwicklung im Mordfall Walter Lübcke und zur aktuellen Sorge um die Sicherheit des deutschen Stromnetzes. Zunächst aber nach Brüssel. Dort sorgt seit dem Nachmittag eine Nachricht für reichlich Aufregung. Ursula von der Leyen, die deutsche Verteidigungsministerin, so heißt es auf den Fluren des Ratsgebäudes, sei eine mögliche Kandidatin für die Nachfolge von Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident. Ratspräsident Donald Tusk hat die CDU-Politiker offenbar offiziell ins Spiel gebracht. Peter Kapern in Brüssel, wie belastbar sind diese Informationen?
Ich kann das bestätigen, dass Donald Tusk Ursula von der Leyen offiziell als Kandidatin für das Präsidentenamt bei der EU-Kommission vorgeschlagen hat. Das heißt aber noch nicht, dass sie es dann auch am Ende wird, auch wenn vieles, sehr vieles darauf hindeutet. Ursula von der Leyen ist Teil eines Pakets, das offenbar in der vergangenen Nacht und möglicherweise auch noch heute im Laufe des Tages zusammengeschnürt worden ist. Wir erinnern uns, gestern spätabends, da scheiterte der EU-Gipfel nach Marathonberatungen, weil insbesondere die vier Visegrad-Staaten und Italien Franz Timmermans, den holländischen Sozialdemokraten, einfach nicht akzeptieren wollten. Das hat Andrej Babiš, der tschechische Ministerpräsident, als er heute Morgen hier zum Gipfel eintraf, noch einmal untermauert und hat gesagt, Timmermans ist für uns alle ein No-Go. Ebenso war das vom italienischen Ministerpräsidenten Conte zu hören. Dann hieß es auf einmal, Ursula von der Leyen könnte da eine Rolle spielen. Und in der Tat war es dann so, dass Donald Tusk, der EU-Ratspräsident, ein Personalpaket geschnürt hatte, das eben nicht nur Ursula von der Leyen vorsieht, sondern auch Christine Lagarde, die derzeitige Weltbankchefin, als künftige Chefin der Europäischen Zentralbank, den ehemaligen belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel als Ratspräsidenten in der Zukunft und einen Außenbeauftragten, der aus den Reihen der Sozialdemokraten kommt, mutmaßlich Josep Borrell, den spanischen Außenminister, eventuell aber auch den ehemaligen slowakischen Außenminister Lajcak. Also, das war das Paket, das Donald Trump im Laufe des Tages immer wieder erörtert hat in Runden unterschiedlicher Zusammensetzung, weshalb der offizielle Beginn des EU-Gipfels verschoben worden war. Immer wieder Stunde um Stunde bis 20 nach 4. Und ich interpretiere das so, dass Donald Trump diesen offiziellen EU-Gipfel erst beginnen wollte in aller Form, als absehbar war, dass er sehr wahrscheinlich die Zustimmung bekommen würde zu diesem Personalpaket. Also seit 20 nach 4 heute Nachmittag liegt dieses Paket auf dem Tisch. Ich mutmaße, es glühen die Drähte zum Europaparlament. Denn die Ministerpräsidenten, Regierungschefs können das ja nicht in eigener Machtvollkommenheit beschließen. Der Kommissionspräsident muss ja vom Europaparlament gewählt werden. Da regt sich Widerstand, wie man hört. Wie der im Detail aussieht, kann ja gleich Bettina Klein erläutern. Ich glaube, dass das im Moment noch die letzte Baustelle ist in diesem Personalpaket. Herstellung des Konsenses mit der größten Zahl der Abgeordneten, den großen Fraktionen im Europaparlament.
Bevor wir nach Straßburg gehen, Herr Kapern, noch eine kleine Korrektur. Sie meinen natürlich Donald Tusk und nicht Donald Trump, den US-Präsidenten.
Pardon, da habe ich mich dann selbstverständlich versprochen, ja.
Eine Frage aber noch, Herr Kapern. Warum ist Ursula von der Leyen offenbar eine Kandidatin, die für eine Mehrheit im Rat akzeptabel ist? Was macht sie so attraktiv?
Naja, sie kann Gräben überbrücken, die in den letzten Wochen aufgerissen sind. Emmanuel Macron, Pedro Sanchez, die Staats- und Regierungschefs Frankreich und Ministerpräsident von Spanien, die haben eindeutig gesagt, Manfred Weber hat einfach nicht das erforderliche Profil. Ihm fehlt die Regierungserfahrung. Auch aus Ungarn von Viktor Orban kam massive Ablehnung von Manfred Weber. Dann als Staats- und Regierungschefs umschwenken wollten auf Franz Timmermans, den zweiten Spitzenkandidaten in diesem Kartenspiel. Da kam dann dieser massive Widerstand aus den Visegrad-Staaten und aus Italien, wie ich ihn vorhin beschrieben habe. Und Ursula von der Leyen findet eben überall dort die Zustimmung, wo Timmermans und Weber auf Ablehnung gestoßen waren. Und sie ermöglicht dann sozusagen in personam den Kompromiss im Rahmen des Rates.
Vielen Dank für diese Information, Peter Kapern in Brüssel. Und wir gehen wie angekündigt weiter zu unserer Korrespondentin Bettina Klein in Straßburg. Dort hat sich heute das Europäische Parlament zu seiner ersten Sitzung nach der Wahl versammelt. Und Bettina Klein, die Personalie Ursula von der Leyen spielt natürlich dann heute am Nachmittag auch eine Rolle. Peter Kapern hat es vorformuliert. Wie gut sind die Chancen, dass Ursula von der Leyen auch die Hürde im Parlament nehmen kann? Wie groß ist die Kritik an dieser Personalie?
Ja, das könnte noch interessant werden. Die Nachricht ist ja noch relativ frisch und sie ist noch nicht vom Rat offiziell bestätigt. Aber im Parlament baut sich heute Nachmittag jedenfalls schon Widerstand auf. Insbesondere, muss man sagen, von den Sozialdemokraten, aber auch von den Grünen und da insbesondere von den Deutschen, wenn auch nicht nur von den Deutschen. Ein paar Beispiele vielleicht. Frau von der Leyen ist weder machbar noch akzeptabel für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. So Udo Bullmann, der frühere Fraktionsvorsitzende, der ja gerade erst sein Amt losgeworden ist. Und weiter, wir können das Spitzenkandidatenprinzip nicht einfach über Bord werfen, weil das Ergebnis der Wahl einigen Regierungschefs nicht in den Kram passt. Und wenn wir zulassen, dass ein fähiger und demokratisch gewählter Kandidat wie Franz Timmermans von Salvini, Orban und Co. verhindert wird, gerade weil er die Grundwerte der EU verteidigt hat, dann sei das ein Armutszeugnis für die Gemeinschaft. Und Evelyn Gebhardt, die sozialdemokratische Abgeordnete, sagte mir eben gerade auch, wir können es nicht mittragen, insbesondere Frau von der Leyen war keine Spitzenkandidatin. Und auch, dass der Rat sich jetzt einmischt in die Wahl des Parlamentspräsidenten, das missfiele ihnen eben auch. Ähnlich auch die Grünen. Reinhard Bütikofer, der Chef der europäischen Grünen, ätzte auf Twitter, muss man sagen, und sagte, das sei vor allen Dingen gut für die Bundeswehr. Sprich, mit anderen Worten, wenn Frau von der Leyen für sie nicht mehr zuständig ist. Also da baut sich einiger Widerstand zumindest in diesen Parteienfamilien auf. Man muss natürlich sagen, der Kommissionspräsident wird ja noch nicht morgen gewählt. Das war von Anfang an so angesetzt, dass diese Wahl, zumindest das war der Plan, in der zweiten Parlamentswoche in Straßburg, nämlich ab Mitte Juli, stattfinden wird. Und man hört eben auch von manchen Grünen, gut, wir werden uns dann diejenigen anschauen, die eben nicht Spitzenkandidaten waren. Wir werden hören, was er oder sie dann wirklich erreichen möchte. Also da ist sicherlich noch ein bisschen Spielraum drin, aber die prompten Reaktionen jetzt, wie gesagt, von S&D und von den Grünen, die waren doch an Deutlichkeit kaum zu überbieten.
Also viel Kritik zunächst in Straßburg. Frau Klein, sicher ist, dass morgen das Parlament einen neuen Präsidenten wählen wird. Wird man sich auch diese Personalien vom Rat diktieren lassen? Die Namen hat Peter Kapern genannt. Oder wird es da möglicherweise in diesem Punkt eine Retourkutsche geben von den Parlamentariern?
Ja, ich glaube, so ganz einfach wird man sich das wohl nicht vorschreiben lassen, insbesondere wenn der Rat jetzt mehr oder weniger den Spitzenkandidatenprozess für das Kommissionspräsidentenamt beerdigt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die Wahl morgen stattfindet, inzwischen schwirrten hier auch ein paar Gerüchte herum, man könnte das nochmal verschieben. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es sehr wahrscheinlich ist, die Wahl findet morgen statt. Und dann müssen wir erstmal abwarten, wer eigentlich alles kandidiert. Die Frist geht bis heute Abend 22 Uhr und viele wollten das natürlich davon abhängig machen, wie dieses Personalpaket jetzt aussieht. Und wir werden noch erfahren, wer tatsächlich alles ins Rennen geht. Wir wissen es bisher eigentlich nur verbrieft von der deutschen Grünen-Abgeordneten Ska Keller. Auch ein linker Abgeordneter wollte sich zur Wahl stellen. Weitere Namen sind einfach noch nicht offiziell bestätigt. Also ob etwa Manfred Weber zum Beispiel seinen Hut in den Ring wirft oder Guy Verhofstadt oder viele andere, das werden wir heute Abend erst wissen. Und das sind nur die Kandidaten für den ersten Wahlgang. Und wie es dann morgen weitergeht, da können sich dann auch noch weitere Abgeordnete zur Wahl stellen. Das ist jetzt hier im Augenblick wirklich im Fluss, muss man sagen. Und die Dynamik im Einzelnen lässt sich im Augenblick, glaube ich, nicht vorhersagen.
Vielen Dank für diese Information, Bettina Klein. Und wie es weitergeht in Brüssel und Straßburg heute Abend, das erfahren Sie natürlich unter anderem in unserer Spätsendung ab 23.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Ein Geständnis ist kein Schuldspruch. Während etwa in einem US-amerikanischen Strafprozess durch ein Geständnis die zugestandene Tatsache als bewiesen eingestuft wird, ist in Deutschland das Geständnis lediglich ein Indiz für die Täterschaft des Angeklagten. Das ist wichtig zu wissen, um die heutige Entwicklung im Fall Walter Lübcke beurteilen zu können. Der dringend Tatverdächtige Stefan E. hat sein Geständnis widerrufen, vermutlich aus taktischen Gründen. Für die Staatsanwälte ist dies nur von geringem Interesse. Auswirkungen auf die weiteren Ermittlungen werden nicht erwartet, Gudula Geuter berichtet.
Im Juni hatte Stefan E. gestanden, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke getötet zu haben. Dass er dieses Geständnis nun widerrufen hat, melden mehrere Medien. Die Bundesanwaltschaft dementiert es ausdrücklich nicht. Zuvor soll es einen Verteidigerwechsel gegeben haben. E.'s Dresdner Anwalt Frank Hanig sagte der Bild-Zeitung, er sei als Pflichtverteidiger durch den Bundesgerichtshof beigeordnet worden. Mein Mandant hat heute sein Geständnis widerrufen. Mehr werde ich dazu im Moment nicht sagen, zitiert ihn das Blatt. Welche Auswirkungen das für das Verfahren hat, hängt vom Stand der Ermittlungen ab. Ein Geständnis hat im deutschen Strafprozess nicht die formale Wirkung wie etwa in den USA. Es unterliegt der freien Beweiswürdigung. Auch nach einem Widerruf kann es in ein späteres Strafverfahren eingeführt werden und ist grundsätzlich verwertbar. Es könnten, berichtet etwa der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Anwaltvereins Ali Nuruzi, die Vernehmungsbeamten als Zeugen gehört werden und vom Inhalt des Geständnisses berichten. Etwas anderes würde gelten, wenn ein Verwertungsverbot bestünde. Welche Wirkung ein solches Geständnis im Verfahren dann hat, hängt also vor allem vom Inhalt ab. Der SWR beruft sich im Fall Stefan E. auf Ermittlerkreise. Demnach seien die Einlassungen so detailreich gewesen, dass durch den Widerruf keine Auswirkungen auf die weiteren Ermittlungen zu erwarten seien. Tatsächlich hatte auch die Bundesanwaltschaft schon, nachdem sie die Haftbefehle gegen den mutmaßlichen Verkäufer und den Vermittler der Tatwaffe beantragt hatte, mitgeteilt, E. habe sich umfangreich und detailliert zum Tatvorwurf eingelassen. Das Geständnis hat E. nun offenbar vor dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof widerrufen. Der erließ heute gleichwohl Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes. Es hatte zwar zuvor schon einen anderen Haftbefehl des Amtsgerichts Kassel gegeben, nachdem der Generalbundesanwalt aber die Ermittlungen übernommen hatte, musste dieser Haftbefehl ersetzt werden. Stefan E. sitzt seit Mitte Juni in Untersuchungshaft.
Gudula Geuter. Mieten, Bauen, Wohnen. Nicht nur in den Ballungsräumen steigen die Kosten. Selbst Normalverdiener auf dem Land haben es oft schwer, ein Dach über den Kopf für ihre Familien zu finden. Eine Ursache sind die fehlenden Grundstücke. Eine Expertenkommission der Bundesregierung hat nun weitreichende Änderungsvorschläge dazu erarbeitet. Heute wurden sie in Berlin vorgestellt. Matthias von Lieben mit den Einzelheiten.
Herausgekommen ist ein 8-seitiges Papier mit Handlungsempfehlungen und Absichtserklärungen. Marco Wanderwitz, parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium und zugleich Vorsitzender der Kommission, sagte bei der Vorstellung heute:
Unser leitender Gedanke war, dass wir den Kommunen Möglichkeiten erleichtern wollen. Sie bestehen ja bereits, um in den Fällen, in denen es städtebauliche Missstände gibt, besser tätig werden zu können, als das bisher der Fall ist.
Im Fokus des Papiers daher Anregungen für Gesetzesänderungen, die vor allem Eigentümer unbebauter Grundstücke betreffen, und bau- und steuerrechtliche Maßnahmen, um dem Wohnungsmangel zu begegnen und den Kommunen mehr Rechtssicherheit bei Bau- und Planungsprozessen zu verschaffen. Unterstützung sollen die Kommunen aber auch finanzieller Art erhalten, vor allem für den Erwerb von Bauland, aber auch um das Personal in den Planungsämtern wieder aufzustocken. In den Städten herrsche ein enormer Wachstumsdruck und ein Mangel an bezahlbarem Bauland, machte auch Dorothee Stapelfeld, Senatorin der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg und Vertreterin der Länder, deutlich.
Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier auf allen Ebenen, Bund, Ländern und Kommunen, eine aktive Bodenvorratspolitik betrieben wird, sodass Kommunen über eigene Flächen verfügen, um Stadtentwicklung und Wohnungsmarkt mitgestalten zu können.
Für diese aktive Mitgestaltung der Kommunen wird empfohlen, den Kommunen im Rahmen einer Novelle des Baugesetzbuches die Anwendung des sogenannten Baugebots nach § 176 zu erleichtern, um Baulücken zugunsten des Wohnungsbaus zu schließen. Damit ist es bereits jetzt möglich, Eigentümer zu zwingen, ihre Grundstücke innerhalb einer Frist zu bebauen oder alternativ zu verkaufen, allerdings noch mit hohen rechtlichen Hürden. Diese sollen bis Ende des Jahres präzisiert und vereinfacht werden. Mit einem solchen Baugebot hatte zuletzt der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer von den Grünen für Aufsehen gesorgt, der in einem Brief Mitte April Grundstückseigentümer dazu aufgefordert hatte, ihre Grundstücke innerhalb einer gesetzten Frist entweder zu zu bebauen oder an Bauwillige zu verkaufen. Wer sich dem verweigert, dem drohte Palmer mit Bußgeld und zur Not mit Enteignung. Gegenüber dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio sagte Palmer heute:
Mein Eindruck ist, dass die Baulandkommission politisch unterstützt, denn es werden viele Gemeinden überhaupt erstmal anfangen, über die Nutzung vorhandener Instrumente nachzudenken, wenn es dafür deutliche Unterstützung aus Berlin gibt. Wenn man sagen kann, auch Horst Seehofer ist dafür, dann kann man nicht mehr so leicht als Kommunist beschimpft werden. Das hilft schon mal.
Ein anderer Plan der Kommission sieht vor, den Zeitraum, in dem Kommunen von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen können, von 2 auf 3 Monate zu verlängern. Mit dem Vorkaufsrecht können Städte bei Immobiliengeschäften einschreiten, zum Beispiel wenn sie befürchten, dass nach dem Verkauf eines Mehrfamilienhauses die Mieten steigen und Menschen mit geringem Einkommen verdrängt werden. Aus der Opposition kommt Kritik an den Ergebnissen der Kommission. Für Karin Ley, wohnungspolitische Sprecherin der Linken, sind sie ein Armutszeugnis. Kritik auch von Immobilien- und Eigentümerverbänden. Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands Haus und Grund, hält die Ausweitung des Vorkaufsrechts zum Beispiel für völlig falsch und sieht darin einen weiteren Schritt zur Gängelung privater Eigentümer. Ein Schritt vorwärts und 2 Schritte zurück, so auch das wenig zufriedene Fazit vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen.
Ein Bericht von Matthias von Lieben und zu diesem Thema auch ein Kommentar um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Helden oder Kriminelle? Es kommt wohl auf den politischen Blickwinkel an bei der Beurteilung der Arbeit der Seenotretter im Mittelmeer. Für den italienischen Innenminister Salvini ist die Sache indes klar. Die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete muss sich für ihre Rettungsaktion vor Gericht verantworten. In Deutschland hingegen hat eine Spendenaktion in den letzten Tagen bereits über 1 Million Euro für die Seenotretter erbracht. Heute ging Sea-Watch-Vertreter in Berlin vor die Presse. Alles weitere dazu von Katharina Hamberger.
Deutschland will rund 1/3 der Geflüchteten, die von der Sea-Watch 3 im Mittelmeer gerettet worden sind, aufnehmen. Das berichtet der Spiegel. Bedingung dafür war für die deutsche Regierung, dass auch andere EU-Staaten sich zur Aufnahme bereit erklären. Das wollen laut Bericht nun offenbar auch Frankreich, Finnland, Portugal und Luxemburg. Das Rettungsschiff Sea-Watch 3 hatte 53 Menschen schon vor rund 2 Wochen im Mittelmeer gerettet. Ein Teil davon, Kinder und jeweils eine Begleitperson, durften schon früher vom Schiff. 2 weitere Personen mussten wegen gesundheitlicher Probleme evakuiert werden. Mit den restlichen 40 Geflüchteten an Bord hatte sich Kapitänin Carola Rackete dann am Samstag entschieden, den Hafen von Lampedusa anzufahren. Ohne Erlaubnis der italienischen Regierung. Man habe sich dennoch an geltendes Recht gehalten, heißt es von Sea-Watch. Rackete berufe sich auf das Nothafenrecht.
Nachdem eine Hafeneinfahrt gerechtfertigt ist, wenn schwerwiegende Umstände vorliegen, aus diesem Grund ist unsere Kapitänin dann in den Hafen reingefahren, weil ganz deutlich war, dass im Fall der Sea-Watch 3 die Situation an Bord sich über 16 Tage lang so stetig verschlechtert hat und 13 Menschen evakuiert werden mussten, dass vom Nothafenrecht eindeutig Gebrauch gemacht werden musste,
sagte Marinas von Sea-Watch heute bei einer Pressekonferenz. Auch den Vorwurf, die Kapitänin habe sich bei der Einfahrt in den Hafen rechtswidrig verhalten und ein Boot der italienischen Polizei abgedrängt, weist Sea-Watch zurück.
Das ist vergleichbar, wenn hier die Polizei einen Krankenwagen blockiert. Wer ist dann sozusagen schuld, wenn es da zu einem Verkehrsunfall kommt? Also eigentlich war das illegal, dass die Polizei dieses Schiff beim Anlegen gehindert hat. Man könnte jetzt auch sagen, nicht umgekehrt war es die Polizei, die hier quasi eine Kollision verursacht hat. Weil sie hat sich nämlich dazwischen gedrängt bei einem Anlegemanöver und zwar mit einem sehr viel manövrierfähigeren Boot,
sagte Ruben Neugebauer von Sea-Watch. Die NGO übt außerdem Kritik an der Bundesregierung. Man freue sich zwar über die Solidaritätsbekundungen, so Marinas.
Gleichzeitig müssen wir aber wirklich betonen, dass wir eine politische Lösung brauchen und dass Solidaritätsbekundungen gerade von politischer Seite nicht wirklich viel bringen und wieder einmal die europäische Staatsgemeinschaft versagt hat und wir da auch die Verantwortung insbesondere bei der deutschen Bundesregierung sehen.
Die Bundesregierung habe 1 Jahr Zeit gehabt, eine Lösung auf europäischer Ebene zu finden, um eine Aufnahme und Verteilung der Flüchtlinge sicherzustellen, sodass nicht jedes Mal neu verhandelt werden muss, wenn Menschen gerettet werden. Vor 1 Jahr hatte Italiens Innenminister Matteo Salvini die Häfen für Schiffe der Seenotretter geschlossen. Sea-Watch-Sprecher Neugebauer fordert deshalb von der Bundesregierung, auch mit Blick auf die Kommunen, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen.
Da kann man von der Bundesregierung schon erwarten, dass sie da mutig vorangeht, dass sie zum Beispiel sagt, wir nehmen jetzt erstmal bis auf Weiteres alle auf, die auf dem Mittelmeer gerettet werden. Das sind nicht viele Leute, das sind ein paar hundert im Moment, die da übers Mittelmeer kommen. Und wenn man dafür keine Lösung finden kann als eines der reichsten und größten Länder in der Europäischen Union, dann ist das wirklich, wirklich beschämend.
So Neugebauer. Über das Mittelmeer versuchen nach wie vor viele Menschen nach Europa zu kommen. Und das, obwohl das eine lebensgefährliche Reise ist. Allein in diesem Jahr sind laut UN fast 600 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Seit 2015 fast 15.000.
Informationen von Katharina Hamberger. E-Autos, E-Bikes und jetzt auch noch die E-Roller. Der Elektromobilität gehört die Zukunft. Doch alle neuen elektrischen Fortbewegungsmittel sind angewiesen auf leistungsfähige Batterien. Hier ist Deutschland bislang eher jedoch noch ein technologisches Entwicklungsland. Die Entscheidung von Forschungsministerin Karliczek für ihren Heimatort Münster als Standort einer neuen Batterieforschungsfabrik sorgt jedoch jetzt für heftigen Ärger. Aus Berlin, Christiane Habermals.
Der Ärger reißt nicht ab. Nachdem mehrere Landeschefs bereits ihren Unmut geäußert hatten, kommt jetzt auch aus der SPD massive Kritik an der Entscheidung von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, das neue Zentrum für Batteriezellforschung in Münster anzusiedeln. Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, sprach von einer bewussten Ausgrenzung Ostdeutschlands. Und der sozialdemokratische Wirtschaftspolitiker Bernd Westphal empfahl der Ministerin in einem Brief, über ihre Entscheidung mit Blick auf den Strukturwandel in den ostdeutschen Braunkohleregionen nochmals nachzudenken.
Ich halte das für einen groben Fehler. Wir sind zurzeit in einem Transformationsprozess, dass wir von fossilen Energien in der Energiewende zu erneuerbaren wollen. Und das hat erhebliche Auswirkungen auf die Kohleregionen. Und da steht die Zusage der Bundesregierung, dass wir mit Investitionen, und das ist so eine für so ein Forschungszentrum, dann auch diese Kohleregion berücksichtigen. Und das ist in dem Fall nicht passiert.
SPD-Forschungspolitiker René Röspel äußerte dagegen Verständnis für die Entscheidung Karliczeks.
Nein, ich glaube, wenn man sich den Förderatlas in Deutschland der DFG mal anguckt, wo Forschungsstandorte sind, also wenn man die Diskussion aufmacht, ist Nordrhein-Westfalen sicherlich nicht überproportional belegt mit den ostdeutschen Regionen, sondern eher benachteiligt.
Die Bundesregierung will mit 500 Millionen Euro die Forschung in der Batterietechnologie vorantreiben, um internationale Wettbewerbsnachteile aufzuholen. Neben Münster hatten sich auch die Standorte Itzehoe, Dresden, Salzgitter, München-Augsburg und Ulm beworben. Nach der Bekanntgabe der Entscheidung am Montag früh hatten sich gleich drei Ministerpräsidenten schriftlich bei Bundeskanzlerin Angela Merkel beschwert. Die Standortentscheidung müsse noch einmal geprüft werden, forderten die Landeschefs. Deutschland könne es sich nicht erlauben, die an den Standorten Ulm, Augsburg und Salzgitter bereits vorhandenen Potenziale in Zukunft ungenutzt zu lassen, heißt es in dem Schreiben. Mit dem Zuschlag an Münster, wo die Strukturen erst aufgebaut werden müssten, werde wertvolle Zeit gegen Deutschlands Wettbewerber verloren. Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg, äußerte sich enttäuscht.
Wir haben ein hervorragendes Konzept vorgelegt. Es war auch finanziell abgesichert durch den Haushalt in gewaltiger Höhe, nämlich bis zu 180 Millionen. Und deswegen waren wir eigentlich ziemlich sicher, weil wir die optimalsten Forschungsvoraussetzungen haben und da schon sehr viel da ist, dass wir das bekommen.
Manuela Schwesig, sozialdemokratische Landeschefin von Mecklenburg-Vorpommern, warf der CDU-Ministerin vor, mit der Entscheidung, ihren eigenen Wahlkreis zu bevorzugen. Karliczek kommt aus Ibbenbüren bei Münster. Sie verteidigte sich gegenüber der ARD.
Das war mir wichtig, dass ich bis zum letzten Moment mich aus der Entscheidung raushalte. Am Ende kann ich mich nicht 100% raushalten, denn das Geld steckt in meinem Haushalt und ich habe es politisch zu vertreten.
Bei der Entscheidung sei es ausschließlich um die Frage gegangen, welches Konzept für die Batterieforschung in Deutschland den höchsten Grad an Exzellenz aufweist und welches Konzept den breitesten Nutzen für die Wirtschaft bringt, so die Ministerin. Genau das aber bezweifeln die Ministerpräsidenten in ihrem Schreiben. Soweit bekannt, hätte es in der Auswahlkommission weder von Vertretern der Industrie noch von der als Gutachter eingesetzten Fraunhofer-Gesellschaft eine klare Empfehlung für Münster gegeben, heißt es in dem Brief der Ministerpräsidenten. Die Grünen forderten die Ministerin auf, die Einschätzung und das Votum der Kommission offenzulegen. Sollte sich erhärten, dass entgegen der fachlichen Einschätzung zugunsten Karliczeks Heimat entschieden wurde, wäre dies ein Skandal, so die grüne Sprecherin für Innovations- und Technologiepolitik Anna Christmann.
Für den Deutschlandfunk Christiane Habermals. Als Mitte Juni die Nachricht kam über einen massiven Blackout in Südamerika, zuckten die meisten Bundesbürger wohl nur mit den Schultern. Nun jedoch gibt es Informationen. Auch bei uns steht es augenscheinlich nicht ganz so gut mit der Zuverlässigkeit unserer Stromversorgung. David Zayons.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der auch für Energie zuständig ist, bestätigte die Vorfälle. An drei Tagen im Juni habe es mehr Strombedarf gegeben, als bei den Übertragungsnetzbetreibern vorgehalten war. Eine Gefahr für die Stromversorgung habe aber nicht bestanden. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist und war gewährleistet, betonte Altmaier. Auch die Bundesnetzagentur teilte mit, ein großflächiger Stromausfall habe nicht gedroht. Mehrere Netzbetreiber sprachen von einer sehr angespannten Lage. Nur mit der Unterstützung europäischer Partner sei die Situation gemeistert worden. Auch auf anderen Wegen mussten die Betreiber zusätzlichen Strom besorgen, etwa über die Strombörse. Die Kosten für solche Notmaßnahmen müssen die Verbraucher über die Strompreise tragen. Woran es lag, dass zwischendurch der Strom knapp wurde, ist noch nicht bekannt. Die Bundesnetzagentur und die Betreiber wollen das jetzt klären.
David Zayons. Einigung in Wien, wichtig auch für alle Autofahrer. Das Ölkartell OPEC hat sich für weitere 9 Monate auf Erdölförderlimits verständigt. Clemens Fehrenkotte.
Nun ist es offiziell. Die 14 OPEC-Staaten und Russland setzen ihren Kurs der Erdölförderkürzung für weitere 9 Monate fort. Dies bestätigte der saudische Erdölminister Khalid Al-Faich nach der zweitägigen Tagung in Wien. Bereits auf dem G20-Gipfeltreffen in Japan am vergangenen Wochenende hatten sich Russland und Saudi-Arabien, nach den USA die beiden größten Erdölförderländer der Welt, für eine Verlängerung der Förderbremse ausgesprochen. Seit 2017 versuchen die OPEC-Staaten und Russland, durch eine Verringerung der Fördermenge ein Abrutschen der Ölpreise zu verhindern. Durch die massiven Sanktionen der USA sind die Erdölexporte des Iran von 2,5 Millionen Barrel Öl pro Tag im April des letzten Jahres auf nunmehr nur noch 300.000 Fass pro Tag gesunken. Wie die Nachrichtenagentur Reuters vermutet, werde die OPEC-Entscheidung US-Präsident Trump verärgern. Trump hatte von seinem Verbündeten Saudi-Arabien verlangt, die Fördermenge zu erhöhen, um die Preise zu drücken, damit noch größerer wirtschaftlicher Druck auf Teheran ausgeübt werden könne.
Und auch zu diesem Thema um 19.05 Uhr bei uns ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. In Mecklenburg-Vorpommern bekommen Feuerwehr und Hilfskräfte den Waldbrand nur schwer unter Kontrolle. Es fehlt an Löschflugzeugen und technischem Gerät. Das Feuer hat sich ausgeweitet. Silke Hasselmann berichtet.
Auch an diesem dritten Brandtag fegte böiger Wind aus ständig wechselnden Richtungen über die Lübtener Heide. Dennoch sorgten die mittlerweile mehr als 2000 Einsatzkräfte in rotierenden 6-Stunden-Schichten dafür, dass die Flammen weder auf eines der angrenzenden Dörfer noch auf einen nahegelegenen Munitionsbergungsbetrieb übergriffen. Letzterem war das Feuer zwischenzeitlich bis auf 50 Meter nahe gekommen. Von einem Löschen des Brandherdes auf dem munitionsverseuchten Ex-Truppenübungsplatz könne noch immer nicht die Rede sein, doch man schalte nun zusehends vom alleinigen Verteidigungsmodus auf Angriff. Das bestätigte der Chef des Bundeswehr-Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern, Gerd Kropf, am Vormittag im Lagezentrum Lübtheen.
Es werden 10 weitere Bergepanzer und Pionierpanzer im Laufe des Tages hier erwartet. Für mich am wichtigsten ist aber, dass wir mittlerweile Fachexpertise hier haben, die sich auskennt aus früheren Zeiten auf diesem Truppenübungsplatz und die uns unterstützen beim Umgang mit den belasteten Bereichen, sodass wir jetzt nach Zuführung des Geräts, nach Weisung der Einsatzleitung, wie der Landrat bereits sagte, aus der Verteidigung zum Angriff übergehen. Wir werden jetzt Wege und Schneisen so vorbereiten, dass die Feuerwehren nach vorne kommen, sodass wir ein weiteres Ausufern dieses Brandes verhindern.
Der Brigadegeneral spielte auf Landrat Stefan Sternberg an, der die Gesamtverantwortung für den Lagereinsatz trägt. Der wiederum erklärte mit Blick auf das über 600 Hektar große Brandgebiet, zudem aus Sicherheitsgründen auch Feuerwehrleute einen Mindestabstand von 1 Kilometer halten müssen.
Wir haben sowohl die Bundesforst wie die Landesforst gebeten, uns einen neuen aktuellen Forstlageplan zu machen. Wir werden dann alte Karten des Truppenübungsplatzes drüberlegen mit alten Fahrstrecken, die befahren wurden, wo auch Panzer gefahren sind, um nochmal einzuschätzen, ob da Routen sind, die man vielleicht durch die Nichtpflege der letzten Jahre nicht mehr sieht, um dann neu einzuschätzen, mit Unterbeteiligung der Bundeswehr, wie wir vielleicht weiter reingehen, wie wir mit Schneisen umgehen und so weiter.
Mittlerweile sind die Einsatzkräfte mit sogenannten Bergepanzern dabei, zugewucherte ehemalige Panzerwege aufzuspüren, Schneisen zu schlagen, zu verbreitern und befahrbar zu machen. Man wolle bis morgen so weit sein, dass Feuerwehrfahrzeuge tiefer in das Gelände vordringen können, um dann die Flammen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz zu bekämpfen. Da das Löschwasser in der Umgebung langsam knapp wird, dürfen die Einsatzkräfte seit heute die Elde-Müritz-Wasserstraße anzapfen. Unterdessen habe sich der Verdacht auf Brandstiftung als Ursache des größten Feuers in der Geschichte des Bundeslandes massiv erhärtet, so Landrat Sternberg. Die Polizei bestätigte, dass das Feuer an drei Punkten auf Feldwegen zeitgleich ausgebrochen sei. Die Ermittler gehen aktuell rund 60 Hinweisen aus der Bevölkerung nach, darunter 22 Fotos und Videos.
Der Bericht von Silke Hasselmann am Ende dieser Sendung. Zur Stunde informieren Feuerwehr und Behörden über die weiter kritische Situation in Mecklenburg-Vorpommern. Mehr dazu in unserer Spätsendung ab 23.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.